HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ja, was ist eigentlich aus dem Brexit geworden? Vor lauter Corona ist dieses Thema ziemlich untergegangen.
The pandemic does not stop the Brexit clock from ticking.
The resilience of British business is absolutely on the floor.
Die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft ist am Boden.
Il n'y aura pas de cherry picking.
Es wird für die Briten keine Möglichkeit geben, sich die Rosinen herauszupicken aus diesem Binnenmarkt.
Wenn die britische Seite dazu nicht bereit ist, ja, dann treten ab dem 1. Januar die WTO-Regeln in Kraft und das würde dann Zölle und Quoten für viele Waren bedeuten.
They blinked once.
Die sind schon mal eingeknickt und wenn wir die Nerven bewahren, werden sie das auch wieder tun.
Franchement, de mon côté, je suis déçu.
Ganz offen gesagt, bin ich enttäuscht und ich bin besorgt. Wieder hat die britische Seite, wie auch bereits im Juli, keine Bereitschaft gezeigt, ernsthaft über die Dinge zu verhandeln, die für die EU fundamental sind.
Those negotiations are ongoing.
Die Verhandlungen in dieser Woche gehen weiter. Sie sind schwierig. Und wir haben auch immer erklärt, dass wir die EU im Zweifelsfall auch ohne Deal verlassen.
The clock is ticking. The clock is ticking.
Nach der Scheidung Freunde bleiben? Schön wär's. Aber bis dahin wird erst noch viel schmutzige Wäsche gewaschen, diesseits und jenseits des Kanals. Denn trotz Scheidung sind die Europäische Union und Großbritannien noch immer nicht getrennt von Tisch und Bett. Jedenfalls nicht vom Tisch, nicht vom Verhandlungstisch. Noch streiten sie über Gütertrennung und Unterhalt, über Umgangs- und Sorgerechte. Und gerade der Partner, der die Scheidung eingereicht hat, will auch jetzt noch so viel wie möglich für sich rausholen. Mit Rosenkriegen kennt man sich eben in London schon rein historisch sehr viel besser aus als auf dem Kontinent. Seit Anfang dieser Woche feilschen sie also wieder einmal miteinander die Anwälte beider Seiten. Und je mehr die Zeit drängt, desto zäher werden ihre Verhandlungen. Was paradox ist, aber so gut zum Brexit passt wie die Faust aufs Auge. Wird es also am Schluss nur noch für die harte Tour reichen, für zerschnittene Tischtücher, verriegelte Türen und gegenseitige Hausverbote? Nach dem Motto, scheiden tut weh? Gerade der Mann in London, Boris Johnson, scheint es darauf anzulegen, es zumindest billigend in Kauf zu nehmen oder womöglich sogar viel mehr zu billigen als in Kauf zu nehmen. Geschieden, aber noch nicht getrennt. Das lange Ende des Brexit, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Gut 8 Monate, nachdem Großbritannien die politischen Gremien der Europäischen Union verlassen hat und nicht einmal 4 Monate, bevor die vereinbarte Übergangszeit bis zum Vollzug eines wie auch immer gearteten Brexits unwiderruflich zu Ende geht. Wir beginnen diesen Tag im britischen Unterhaus, wo aller Voraussicht nach schon der nächste May Day aufzieht, zumal sich gestern Boris Johnsons Vorgängerin in die Debatte eingeschaltet hat. Denn das, so meint unser Korrespondent Thomas Spickhofen, will schon einiges heißen.
Dass sich Theresa May im britischen Unterhaus zu Wort meldet, das geschieht nur noch selten. Gestern in der aktuellen Parlamentsstunde zum Brexit-Kurs der Regierung Johnson ist es aber wieder soweit. Die glücklose Premierministerin von einst wendet sich kritisch an die Regierung von jetzt. Es geht um ein Gesetz, mit dem das Team Johnson offenbar die Nordirland-Regelung des Austrittsabkommens vom vergangenen Oktober umgehen will.
Die Regierung hat das Abkommen einschließlich dieser Regelung unterzeichnet. Das Parlament hat dem zugestimmt. Jetzt ändert die Regierung die Umsetzung. Wie kann die Regierung zukünftigen internationalen Partnern versichern, dass Großbritannien sich an die Abmachungen hält, die es unterschreibt?
Brandon Lewis, der für Nordirland zuständige Minister im Kabinett von Boris Johnson, druckst zunächst noch herum. Wir wollen ein Abkommen, glauben auch, dass das noch geht, aber wir müssen auch Sicherheit schaffen für den Fall eines No-Deal-Endes. Wenig später gibt er dann allerdings auf Nachfrage eines anderen Abgeordneten zu.
Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
Ja, unser Gesetz verstößt gegen internationales Recht, aber nur in einem sehr spezifischen, begrenzten Umfang. Konkret will die britische Regierung zukünftig allein zum Beispiel über Staatshilfen für Unternehmen oder Zollregelungen in Nordirland entscheiden, obwohl laut Abkommen dieser Teil des Vereinigten Königreichs weiterhin EU-Regeln folgen soll. Die britische Regierung hat also einmal mehr auf offene Konfrontation geschaltet. Zwar wird Boris Johnson nicht müde zu betonen, er wolle ein Abkommen, aber ganz freimütig erklärt er auch, wenn es keins gibt, dann eben nicht. Auch das ist für uns ein guter Ausgang der Verhandlungen. Johnson nennt das die Australien-Variante. Mit Australien hat die EU nämlich auch kein Handelsabkommen und so würden dann eben auch die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU sein. Hauptsache, wir sind frei, müssen uns nur noch nach unseren eigenen Gesetzen richten und können Verträge abschließen, wie und wann und mit wem wir wollen, sagt Johnson. Das ist der Punkt, um den sich für die britische Seite alles dreht. Wir sind zukünftig ein unabhängiges Land, das frei über sich selbst bestimmen kann. Und das, so die britische Sicht, wird von der EU noch viel zu wenig respektiert. Die Liste der konkreten Beispiele ist lang. Wir lassen uns von der EU nicht vorschreiben, ob und wie wir Staatshilfen, also Subventionen, an Unternehmen vergeben. Wir lassen uns von der EU nicht sagen, nach welchen Standards unsere Wirtschaft zu arbeiten hat. Und wir lassen uns von der EU nicht diktieren, wer welchen Fisch in welchen Mengen aus unseren Gewässern ziehen darf. Die Streitthemen sind nicht neu, aber die Zeit rennt davon. Ende des Jahres läuft die Übergangsperiode aus. Bis dahin muss ein Handelsabkommen nicht nur abgeschlossen, sondern auch von den Mitgliedstaaten bestätigt worden sein.
Und es ist die gegenwärtige britische Regierung, die dieses Abkommen aushandeln oder eben auch nicht aushandeln wird und die bei all ihren Aktionen im Auftrag der britischen Bevölkerung handeln soll oder zumindest im Auftrag der Mehrheit. Nun war die Mehrheit für den Brexit beim Referendum vor 4 Jahren schon denkbar knapp und das war noch vor den langen und zähen Brexit-Verhandlungen beider Seiten, die ja bis heute noch nicht abgeschlossen sind. Christoph Heinzle leitet das ARD-Studio in London. Guten Abend.
Schönen guten Abend nach Frankfurt.
Der Brexit an sich steht schon längst nicht mehr zur Disposition, aber welche Art von Brexit wünscht sich denn eigentlich der größte Teil in der britischen Bevölkerung?
Nun, es gab ja zumindest eine andere große Meinungsäußerung noch, die war im letzten Dezember und das war die Wahl, in der ja Boris Johnson einen beeindruckenden Sieg eingefahren hat und das vor dem Hintergrund von sehr, sehr schwierigen Verhandlungen über den Brexit und das konnte man schon nochmal sehen als Bestätigung seines Kurses, der eben raus aus der EU führte und der Brexit streng genommen, auch wenn wir immer jetzt über No-Deal-Brexit sprechen, der hat ja stattgefunden. Großbritannien ist nicht mehr Teil der EU, es geht jetzt quasi um die Scheidungsvereinbarung und um die Frage, was kommt danach. Und da ist es sehr schwer, der Bevölkerung den Puls zu fühlen, muss man sagen. Man kann sicherlich ohne Zweifel sagen, dass sich die Fronten, was den Grundsatz EU rein oder raus angeht, nicht verändert haben. Und da dürfte mit Sicherheit immer noch das Ja zu Brexit dastehen, zumal das überlagert wird, das hört man bei vielen Menschen, mit denen man hier spricht, überlagert wird von einem, wir wollen es jetzt hinter uns haben. Das ist ja das, womit auch Johnson die Wahl gewonnen hat, zu sagen, wir erledigen das jetzt, dann ist es weg, dann ist es aus den Füßen und dann kommt jetzt noch ein bisschen das Kleingedruckte, so kommt das manchmal rüber und das scheint mir auch das Gefühl in großen Teilen der Bevölkerung zu sein. Wir haben uns so lange, Monate und Jahre im Prinzip mit der Frage beschäftigt, welcher Brexit soll es denn sein und soll das überhaupt sein und wird er stattfinden und wann wird er stattfinden. Jetzt ist er nun da, auch wenn er noch nicht fühlbar ist, weil ja derzeit alles noch so ist wie damals in der EU, alle Regelungen noch so gelten, der Handel weiterläuft, wie als Großbritannien noch EU-Mitglied war. Also viel hat sich noch nicht verändert, aber die Öffentlichkeit will sich nicht viel damit beschäftigen, ist mein Eindruck. Es gibt hier einfach zu viele andere Themen. Es gibt Corona, es gibt die Wirtschaftsrezession, es gibt viele Dinge, die die Menschen hier viel mehr beschäftigen als die Frage, was da am 1.1. sein wird.
Nun ist die Regierung Johnson sehr konfrontativ und unnachgiebig in die Verhandlungen hineingegangen, die in dieser Woche stattfinden. Wir werden nicht die Ersten sein, die zucken, sagt der britische Unterhändler Lord Frost und der britische Nordirlandminister. Wir haben es eben gehört, gibt zumindest auf Nachfrage zu, dass die Regierung bereit sei, in einer spezifischen Weise internationales Recht zu brechen. Wie werden denn derartige Äußerungen in der britischen Öffentlichkeit diskutiert?
Also erstmal, dass Boris Johnson sich da mit Rückgrat hinstellt, das dürfte ihm viel Beifall bei denen einbringen, die wir natürlich jetzt nicht wahnsinnig laut hören, die ihn aber in der großen Mehrheit eben auch gewählt haben, weil die haben genau diesen Boris Johnson gewählt. Den Boris Johnson, der nach der zaudernden Theresa May, die hin und her waberte, ohne Mehrheit im Parlament, mit der eigenen Partei zumindest nicht, und der EU hier mal nachgab und da mal nachgab, die als weich empfunden und auch kritisiert wurde damals, da kam dann der strahlende Johnson, der sagte, hallo Leute, ich hau hier auf den Tisch in Brüssel und setze durch, was für uns gut ist. Wir wollen raus aus dieser EU und wir geben doch hier nicht nach. Damit hat er die Wahl gewonnen. Dass er das jetzt genauso versucht, ist sicherlich keine Überraschung. Dass er irgendwann nach diesen Monaten, die sich hier nur um Corona drehten, die sich jetzt allerdings heute auch wieder fast ausschließlich um Corona drehen, nach diesen Monaten auch mal wieder den Kopf vorstreckt und sagt, hallo, ich bin auch noch da. Wir müssen jetzt hier Rückgrat beweisen und werden auch der EU nicht nachgeben, denn schließlich wollen wir ja vor allem raus und wir wollen unser eigenes Leben leben, unsere eigenen Gesetze machen, dann ist das relativ folgerichtig, ob alle so durchblickt haben in der breiten Bevölkerung, worum es im Detail geht, worum es bei internationalem Vertrauen geht in Verträge, in Vereinbarungen, worum es auch ganz konkret für die Wirtschaft, für den Handel, für die Arbeitsplätze ab 1.1. gehen wird, das weiß ich nicht so recht, weil es hier gar nicht mehr so wahnsinnig im Detail und so breit diskutiert wird.
Gleichwohl die Gräben, und die hat es ja gegeben in der britischen Brexit-Debatte, gibt es ja wahrscheinlich immer noch, verlaufen nicht nur quer durch Familien manchmal, sondern auch gerade auch zwischen den verschiedenen Teilen, den Nationen des Vereinigten Königreichs. Ich spreche von England, Schottland, Wales und Nordirland. Wie positionieren sich denn dort diejenigen, die etwas zu sagen haben?
Also da ist klar, da ist ja hauptsächlich Opposition unterwegs zu dem, der da in Westminster regiert. Die großen Regionalparteien der jeweiligen Landesteile der Nations, wie sie hier auch heißen, die SNP in Wales, dann eine Koalition, die auch eher Mitte-Links ist, so wie die Schottische Nationalpartei in Nordirland, eine Koalition. Da weht sowieso in allen Fragen Boris Johnson sehr viel Gegenwind entgegen. Da streitet man sich jetzt um die Corona-Politik, die dann zerfleddert ist zwischen den Landesteilen, wie wir das streckenweise in Deutschland gesehen haben. Da streitet man sich aber natürlich auch um die Zukunft der Wirtschaft und des Handels des gesamten Vereinigten Königreichs. Denn Schottland war ja massiv gegen den Brexit, sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung, weil sie konkrete Nachteile befürchten, und die donnern jetzt natürlich auch zu jeder Gelegenheit entweder aus Schottland heraus oder im Unterhaus mit ihren Abgeordneten gegen Johnson und halten das für falsch und halten dieses Spiel mit dem Feuer falsch und glauben auch nicht, dass am Ende das Vereinigte Königreich besser dran ist oder mindestens genauso gut dran ist, wenn es jetzt überhaupt keinen Deal mit der EU gibt und man einfach nach WTO-Regeln ab 1.1. handelt.
Will und kann Schottland denn gegebenenfalls raus aus dem Vereinigten Königreich und rein in die EU allein?
Also raus aus dem Königreich wollen sie auf jeden Fall. Das ist dezidierter Wille, auch nochmal eine Volksabstimmung anzustreben über die Unabhängigkeit. Das ist erklärter Wille der Regierung dort. Ob das rechtlich tragfähig ist oder nicht, da scheiden sich die Geister hier im Vereinigten Königreich. Konkrete Form hat das derzeit noch nicht angenommen. Aber ob das dann der zweite Schritt auch wäre, eine EU-Mitgliedschaft, und ob die EU sowas überhaupt annehmen würde, ein solches Verfahren eröffnen, das sind wieder viel weitergehende Fragen. Also das steht nicht vor der Tür, aber der Wille ist definitiv da, der politische.
Und was mit Nordirland? Sind die Befürchtungen berechtigt, dass dort alte Konflikte wieder aufflammen würden, wenn die EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und Nordirland verlaufen würde?
Also da gibt es schon einige Plausibilität. Als ich da gewesen bin, als es noch mitten in den Brexit-Verhandlungen war, haben mir die Leute erklärt, es geht ja nicht darum, dass man dieselben Zäune und Fronten wieder aufmacht, so wie sie damals in den Troubles, also im Bürgerkrieg, existiert haben. Aber wenn man sich vorstellt, es gibt irgendeine Art von Zollkontrollen, von Kontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Irland, und da stehen dann plötzlich Zöllner, da stehen dann Polizisten neben den Zöllnern und irgendwann die Armee neben den Polizisten, und die haben dann irgendein Häuschen, dann kann das natürlich einige, die es dort gibt, die Unruhe stiften wollen, die sich auch teilweise im Erbe der IRA sehen, dazu bewegen, Unruhe zu stiften. Und dann wird es vielleicht keinen Volksaufstand geben, aber zumindest Unruhe. Und das zusätzlich zu einer dann wirtschaftlich sicher schwierigen Situation, wie wir sie jetzt durch Corona auch nochmal haben, dann ist das sicherlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also vielleicht nicht die Schwelle zum Bürgerkrieg, aber zumindest doch deutliche Unruhe. Und die herrscht jetzt natürlich, jetzt wo wieder in Frage gestellt wird, was man ganz schwierig ausziseliert hatte seinerzeit in der Frage, wie denn Nordirland, das Vereinigte Königreich und die EU künftig im Verhältnis miteinander stehen sollen.
Christoph Heinzle, unser Korrespondent in London. Vielen Dank. Geschieden, aber noch nicht getrennt, das lange Ende des Brexits, der Tag in HR2 Kultur. Im vergangenen Jahr ist ein Roman des britischen Autors John Lanchester erschienen. Der Mann ist in Hamburg geboren, im fernen Osten aufgewachsen. Er schreibt seine Bücher in England, und in seinem Roman versetzt er England zum einen in die Zukunft und zum anderen in das Innere einer Mauer. Sein Roman heißt deshalb auch Die Mauer, auch wenn historisch bedeutsame Mauern gelegentlich andere Namen haben. Antifaschistischer Schutzwall ist da nur ein mögliches Beispiel.
Obwohl alle die Mauer nennen, ist das nicht ihre offizielle Bezeichnung. Offiziell heißt sie nämlich Nationale Küstenverteidigungsbefestigung. Auf offiziellen Dokumenten wird sie zu NKVB abgekürzt. Jedes Wachhaus hat einen Namen und eine Nummer. Unsere Bezeichnung war Infrakomfort. Wir befanden uns am äußersten Ende einer langgezogenen Krümmung im Küstenverlauf. Direkt vor mir und auch im Winkel von 90 Grad zu beiden Seiten war nichts zu sehen als der Ozean. Falls man das, was direkt vor mir lag, als 12 Uhr bezeichnete, dann gab es von 9 bis 3 Uhr nichts als Wasser. Wenn man sich dann weitere 10 Grad zur Seite drehte, also nach 8 Uhr oder 4 Uhr, dann konnte man sehen, wie sich die Mauer in Schlangenlinien bis in weite Ferne ausstreckte. Die Konstrukteure, die für ihren Bau verantwortlich waren, hatten versucht, sie so gerade wie möglich zu halten, weil gerade gleich kürzer ist. Doch es gab zu viele Orte, wo es wegen der natürlichen Gestalt dessen, was früher einmal die Küstenlinie gewesen war, günstiger wurde, sowohl was die Zeit und Mühe als auch was den Beton anbelangte, sich nach dem existierenden Verlauf der Küste zu richten. Dieser Abschnitt hier war wohl einer dieser Orte, mein neues Zuhause.
Das Zuhause von Joseph Kavanagh. Er ist der Erzähler des Romans Die Mauer von John Lanchester und wir werden ihn im Laufe dieser Stunde immer wieder auf seinem Grenzgang begleiten. Aber zunächst wechseln wir mal vom Vereinigten Königreich auf die andere Seite der Mauer, beziehungsweise auf die andere Seite jenes Kanals, an dem entlang bislang noch keine Mauer steht. Wir gehen in die EU-Hauptstadt Brüssel zu unserem dortigen Korrespondenten Holger Beckmann. Er beobachtet von dort aus zum einen die Brexit-Verhandlungen dieser Woche, aber er beobachtet auch, wie die politisch Verantwortlichen der Europäischen Union die politisch Verantwortlichen in London beobachten. Wie sie das machen? Nun, allem Anschein nach kopfschüttelnd.
Schon in den vergangenen 7 Verhandlungsrunden, die man gerne als Post-Brexit-Talks bezeichnet, gab es, was Ergebnisse angeht, nur wenig Substanz. In Brüssel sagen manche auch gar keine. Michel Barnier, Europas Brexit-Chefverhandler, würde das so natürlich nicht sagen. Dafür ist er zu sehr Diplomat. Aber auch für ihn, der sich seit 4 Jahren mit dem Abgang der Briten aus der EU befassen muss, ist das Ganze inzwischen eine echte Belastung.
Brexit is a school of patience, huh?
Wenn Barnier sagt, der Brexit sei eine wahre Geduldsprobe, dann schimmert da nicht ein Hauch von Witz durch, sondern wirkliche Enttäuschung.
And we are still far away.
Immer noch sei man weit entfernt von einer Lösung. Das Vereinigte Königreich habe bisher auch nicht ernsthaft über künftige gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals sprechen wollen. Das sogenannte Level Playing Field, für die EU eine Kernbedingung dafür, dass Großbritannien auch in Zukunft quasi mehr oder weniger ungehindert Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommt.
Le Royaume-Uni n'a pas engagé de vraie discussion sur la question du level playing field, quoi qu'il en dise.
Dabei habe die britische Seite das zugesagt, so Barnier. Ebenfalls zugesagt hatte London eigentlich, dass man die Gespräche über die künftigen Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase immer auf Grundlage des mit der EU ausgehandelten und ratifizierten Brexit-Vertrages führen würde. Aus Brüsseler Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, für London inzwischen offenbar nicht mehr. Wir erwarten, dass das Vereinigte Königreich das Austrittsabkommen voll und ganz akzeptiert, einschließlich der darin enthaltenen Erklärungen zu Irland und Nordirland. Sagte EU-Kommissionsvize Maros Šefčovič heute in Brüssel. Denn tatsächlich will Boris Johnson mit einem britischen Gesetz auch künftig den ungehinderten Warenhandel im gesamten Vereinigten Königreich ermöglichen, also auch zwischen Nordirland und den anderen Teilen Großbritanniens. Genau das allerdings ist so im Brexit-Vertrag nicht vorgesehen. Dort ist im Gegenteil festgeschrieben, dass es keine harte Grenze zwischen der irischen Republik und Nordirland geben soll, was eigentlich notwendig wäre, weil ja die Republik Irland als EU-Mitglied im Binnenmarkt bleibt, Nordirland aber nicht. Deshalb sollten in Nordirland weiterhin bestimmte EU-Regeln für den Warenaustausch gelten und London sollte die Warenströme kontrollieren, damit auf dem Weg keine Produkte ungehindert in den europäischen Binnenmarkt kommen. Die Nordirland-Frage war immer ein Knackpunkt beim Brexit. Dass London sie jetzt trotz geschlossener Verträge wieder aufschnüren will, finden in Brüssel viele unbegreiflich.
Wenn das wirklich auf den Tisch kommt, dann müssen wir, glaube ich, die Verhandlungen abbrechen über einen Handelsvertrag, weil das in der Tat ein Unterlaufen von vertraglich vereinbarten Geschichten ist.
Meint Bernd Lange, SPD-Politiker und Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Und David Sassoli, der Präsident des Europäischen Parlaments, sieht es so. In 114 Tagen wird das EU-Recht im Vereinigten Königreich nicht mehr gelten. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite und offen gesagt bin ich zutiefst beunruhigt angesichts der mangelnden Fortschritte in den Verhandlungen zu diesem späten Zeitpunkt. Man respektiere die Souveränität der Briten, man erwarte aber auch, dass dies umgekehrt gelte und dass geschlossene Verträge eingehalten werden. So sieht man es offenbar auch in vielen EU-Mitgliedsländern. Irlands Ministerpräsident Martin sprach von einer inakzeptablen Verhandlungsführung Londons, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von einer Belastung für die Verhandlungen über die Nach-Brexit-Zeit und Frankreichs Europaminister Bon sagte, es gebe auch für die EU rote Linien.
Also inakzeptabel und zutiefst beunruhigend, so empfinden die politisch Verantwortlichen in der EU die britische Verhandlungsführung. Als eine Geduldsprobe, eine Belastung und in einigen Ohren schreien die Verhandlungen, so wie sie jetzt laufen, sogar nach Abbruch. Neu allerdings sind solche Töne nicht und mein Kollege Andreas Meyer-Feist hat sie als EU-Korrespondent viele Jahre lang aus nächster Nähe mitbekommen. Seine Zeit in Brüssel begann noch vor dem Brexit-Referendum und sie endete im vergangenen Jahr. Zeit genug, um mit etwas Abstand darauf zurückzuschauen, aber noch nicht so lange her, dass die Erinnerung daran schon verblasst wäre. Deshalb wollen wir jetzt darüber reden. Guten Abend.
Guten Abend.
Vater des Brexits war ja gegen seinen eigenen Willen der damalige britische Premier David Cameron, der dann auch kein Vater mehr sein wollte, sondern zurücktrat. Cameron hatte mit dem Brexit-Referendum gedroht, um innerhalb der EU mehr für Großbritannien herauszuholen und auf diese Weise die EU-Gegner in den eigenen Reihen zu beruhigen. Aber er bekam nicht genug, sondern stattdessen beim Referendum den Brexit. Hätten die politisch Verantwortlichen in der EU den Brexit verhindern können, wenn sie Cameron damals mehr geboten hätten?
Nein, ich glaube nicht. Ich kann mich noch an einen Sondergipfel in der Nacht erinnern. Da hat David Cameron, fuhr da alle Geschütze auf, die er hatte, hat gedroht und hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr mir nicht entgegenkommt, dann gibt es eben den Brexit und zwar einen Brexit gegen die EU. Und Angela Merkel, die hat den Saal dann verlassen irgendwann zusammen mit dem belgischen Premierminister und die haben sich dann bei der Imbissbude um die Ecke getroffen. Und das war natürlich ein Zeichen, dass man auf die ganze Sache nichts mehr gegeben hat. Für viele war das auch ein Zeichen, dass die Geschichte gelaufen ist, sowohl der kommende Brexit als auch alles andere. Ausbaden musste das ja dann Theresa May nach chaotischen Verhandlungen 2019. Ist sie ja dann selbst zurückgetreten, dann gab es Neuwahlen, dann dreimal Verschiebung, dann der Brexit doch am 31. Januar. Also das Ganze hat eine ungute Vorgeschichte, aber man muss sagen, eigentlich war jedem irgendwie doch bewusst, wie diese Geschichte ausgeht.
Nun fordert der derzeitige britische Unterhändler Lord Frost in dieser Phase der Verhandlungen von Brüssel, wie er sagt, mehr Realismus. Denn nach 6 Monaten, Zitat, können wir es uns nicht mehr leisten, über ausgetretenes Terrain zu gehen. Wie realitätsnah haben Sie denn beide Seiten in all den Jahren der Brexit-Verhandlungen erlebt auf dem Terrain, das bisher ausgetreten wurde?
Ja, Realitätsnähe kann natürlich nur dann stattfinden, wenn man mit einer Sache sich wirklich abfindet oder sie annimmt. Und das haben beide Seiten nicht wirklich gemacht. Das ist eine seltsame Psychologie, eine seltsame Neurose, die da sich entwickelt hat und die bis heute nicht abgeklungen ist. Sowohl auf Seiten der EU, wo man gesagt hat, wir wollen uns eigentlich nicht darum kümmern. Wir wollen Konstruktivität machen, wir wollen etwas aufbauen, wir wollen doch nicht uns um Destruktion kümmern, also um den Abbau der EU. Damit fing es an und natürlich auf der Seite der Briten die Überzeugung, dass wir auch gar nicht verhandeln wollen. Wir wollen den harten Brexit, das war klar. Nur dann wurde klar, dass das so einfach nicht geht und da begannen dann die Probleme und die sind bis heute nicht gelöst, wie wir ja eben gehört haben.
In einer besonders kniffligen Situation, stelle ich mir vor, sind ja wahrscheinlich auch die Menschen aus Großbritannien gewesen, die einen Posten in der EU bekleideten, Abgeordnete, Kommissare, die ja wahrscheinlich mehr oder weniger zwischen Baum und Borke steckten politisch, zwischen der EU und ihrem Heimatland. Wie haben die sich in dieser Zeit verhalten?
Ja, erstaunlicherweise, was hat man denn von den britischen Abgeordneten vorher gehört vor dem Brexit oder was habe ich wahrgenommen? Das waren natürlich diejenigen, die da mit Fähnchen und Anti-EU-Stimmung aufgetreten sind in Straßburg, Nigel Farage, wer erinnert sich noch an die Leute? Eigentlich keiner mehr, aber die haben eben die Stimmung gemacht. Die anderen waren sehr traurig. Ich kann mich erinnern, dass der damalige britische EU-Kommissar ein bisschen geweint hat und auch in den Reihen der Abgeordneten war das so. Und viele Beamte haben sich überlegt, ja, was wird jetzt aus meinen Pensionen, werde ich jetzt entlassen? Also da war auch viel ein bisschen Selbstmitleid dabei und Egoismus. Und man muss eigentlich allen sagen, hätten sie sich vorher mal ein bisschen genauer um die Sache gekümmert, wäre es vielleicht anders gelaufen. Denn die EU hätte ja Einfluss nehmen können, hätte einiges auch anders machen können, als sie es dann gemacht hat zuletzt.
Der Kollege Matthias Koch von der Frankfurter Rundschau hat die jetzige Verhandlungssituation dieser Tage so beschrieben. Mit Vollgas und irrem Grinsen rasen die Briten jetzt Barnier, dem Verhandlungsführer der EU, auf schmaler Spur entgegen und hoffen, der Franzose werde im letzten Moment ausweichen. Was glauben Sie, wie diese Fahrt enden wird?
Ja, ich glaube schon, dass das nicht ganz falsch ist, denn die Stimmung oder auch all das, was man jetzt machen kann, das kann Boris Johnson eigentlich sehr leicht bestimmen. Er hat die Wahl. Er hat auch die Wahl, und ich glaube, er würde das auch ganz gut und richtig machen, einen Brexit-Knall zu erzeugen. Das würde von der Corona-Krise ablenken zum Beispiel. Die hat er ja noch nicht richtig im Griff. Und man darf auch nicht vergessen, in der Übergangsphase, die haben wir im Moment, ist Großbritannien noch immer einer der größten Nettozahler an die EU. Das wäre dann von einem Tag auf dem anderen auch vorbei. Und man darf auch nicht vergessen, ein harter Brexit, das würde auch den Weg ebnen für ein neues Handelsabkommen mit den Amerikanern. Also Chlorhühnchen, Hormonrinder, genmodifizierte Lebensmittel für Großbritannien, die sind ja in der EU tabu. Also er kann jetzt damit rechnen, dass der zu erwartende Schaden durch den harten Brexit ja mit dem Schaden der Corona-Krise vielleicht kaschiert werden kann. Da kann er mal gucken, was schadet mir mehr. Und vielleicht kommt er dann zum Ergebnis, dass ja der harte Brexit vielleicht noch günstiger ist als das, was den Briten in Sachen Corona droht.
Wenn es zu einem harten Brexit kommt und dann zwei benachbarte Sphären, nämlich die EU und das Vereinigte Königreich, zu zwei getrennten Welten werden, dann sehen viele auch das Ende des Modells Europa kommen, zu Recht?
Ich glaube nicht, was das Modell Europa ist. Da kann man sich immer drüber streiten. Das ist sozusagen das klassische Thema für evangelische Akademien. Ich glaube, dass diejenigen, die kritisch sind, weiter kritisch sind und sich ja von der Gefahr ausgeschmissen zu werden, das Möglichkeit gibt es ja auch, nicht beeinflussen lassen, also Polen, Ungarn, Rausschmiss gibt es in der EU nicht, aber doch fast Rausschmiss, indem man Macht begrenzen kann. Man versucht also schon sozusagen den Laden zusammenzuhalten, auch gegen diejenigen, die da nicht so richtig mitziehen. Die Briten haben nie richtig mitgezogen, sie waren aber wertvoll, weil sie ein guter Zahler waren. Damit hat man sich nie wirklich auseinandersetzen wollen, weil man viel zu bequem war, auch in Brüssel, jahrzehntelang. Und ich glaube, zumindest daraus hat man jetzt gelernt.
Andreas Meyer-Feist, ehemaliger EU-Korrespondent, er war für uns in Brüssel ab der Zeit vor dem Brexit-Referendum bis zum vergangenen Jahr. Vielen Dank. Geschieden, aber noch nicht getrennt, das lange Ende des Brexits, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt gehen wir wieder auf die Mauer in dem gleichnamigen Roman von John Lanchester. Eine Mauer, die in der Zukunftsvision des Autors England umgibt. Wie diese Mauer beschaffen ist, haben wir vorhin schon gehört. Und so geht es jetzt um diejenigen, die auf der Mauer, auf der Lauer liegen.
Weil man auf der Mauer so viele Leute braucht, brauchen wir auch Leute, die sich fortpflanzen, damit es genug Menschen gibt, die die Mauer bemannen können. So wie sich die Lage augenblicklich darstellt, reicht es anscheinend noch so gerade eben. Aber man spricht darüber, die Einsätze zu verlängern, auf 2,5 Jahre zum Beispiel, um das Defizit auszugleichen. Doch die Leute wollen sich nicht fortpflanzen, weil die Welt so ein schrecklicher Ort ist. Also motiviert man sie, indem man sagt, wenn ihr zu Fortpflanzlern werdet, könnt ihr die Mauer verlassen. Du pflanzt dich fort, um von der Mauer runterzukommen. Es gibt Leute, die sagen, das sei den Kindern gegenüber nicht fair, denn sie werden in eine Welt hineingeboren, in der sie dann irgendwann ihrerseits auf der Mauer Dienst tun müssen. Aber vielleicht müssen sie das ja gar nicht. Vielleicht werden ja dann alle anderen ausgestorben sein und wir werden die Mauer gar nicht mehr brauchen. Wer weiß. Und außerdem können die Kinder ja auch selbst zu Fortpflanzlern werden und auf diesem Weg wieder von der Mauer runterkommen. Und als Nebeneffekt würden sie noch die Lebensdauer unserer Spezies verlängern. Pflanz dich fort, dann kannst du gehen. Das ist der Slogan.
Aber wir gehen noch nicht, denn es gibt noch einiges zu erzählen vom Vereinigten Königreich und seinen Differenzen mit der EU während der laufenden Brexit-Verhandlungen. Und die Mauer in dem gleichnamigen Roman von John Lanchester werden wir, bevor dieser Tag zu Ende geht, auch noch einmal betreten. Eine Mauer rund um England, das gekrönte Eiland, wie es bei Shakespeare heißt, dies Kleinod in die Silbersee gefasst. Und genau dort, in der Nordsee, liegt auch so einiges im Argen zwischen London und Brüssel. Denn zwischen den britischen Inseln und dem Kontinent schwimmen Fische. Und die Frage ist, in wessen Netze die meisten von ihnen in Zukunft landen dürfen. Mehr darüber von Vanessa Rothe aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Den Fischen in der Nordsee ist Boris Johnsons Brexit-Vision vom das eigene Ding durchziehen herzlich egal.
Sie schwimmen weiter munter zwischen den Grenzen hin und her und machen damit die Verhandlungen zwischen Europa und Großbritannien noch komplizierter. Die meisten britischen Fischer haben Sympathien für den Austritt aus der EU. Ihrer Meinung nach hat sich ihr Land über den Tisch ziehen lassen, als die europäischen Fangquoten festgelegt wurden. Das Regelwerk der gemeinsamen Fischereipolitik umfasst 40 Seiten. Für jede Fischart wird eine Menge festgelegt, die gefangen werden darf, um die Bestände zu schützen. Von dieser Menge wird jedem Land eine feste Quote zugewiesen, die es fischen darf. Und EU-Fischerboote haben zu allen Gewässern der Union gleichberechtigt Zugang. Für Großbritannien mit seinen üppigen Fischbeständen bedeutet das in der Praxis, dass Fischtrawler aus der EU deutlich mehr Fisch in britischen Gewässern fangen dürfen als britische Fischer in europäischen. Die finden das ungerecht, wie dieser Fischer aus Cornwall erklärt.
Wir haben einen 12 Meter langen Trawler. Wenn der Wittling hier in unsere Gewässer kommt, dann in großen Mengen. Mit unserem Trawler können wir an einem normalen Tag bei Tageslicht bis zu 1,5 Tonnen fangen. Das ist harte Arbeit, bringt aber gutes Geld. Wenn dann aber die Franzosen kommen mit bis zu 40 Schiffen und mit einer Fangkapazität, die zum Teil dreimal so groß ist wie unsere, dann holen die in 24 Stunden 100 Tonnen Fisch aus dem Wasser. Deshalb habe ich für den Brexit gestimmt.
Die Fischerei macht in Großbritannien nur rund 0,1% der Wirtschaftsleistung aus. Doch die britische Regierung weiß, dass der künftige Zugang für EU-Fischer ein großes Druckmittel in den Verhandlungen ist. Denn Länder wie Frankreich und Dänemark wollen weiter wie gewohnt in britischen Gewässern fischen. Aber auch Deutschland beispielsweise den Nordseehering. Die Briten möchten hingegen allein bestimmen, wer wie viel rausholen darf aus ihrem Meer. Jährlich soll das festgelegt werden. Und nach Johnsons Vorstellung sollen britische Boote dabei natürlich Vorrang haben.
There will be annual negotiations with the EU using the latest scientific data, ensuring that British fishing grounds are first and foremost for British boats.
Das internationale Seerecht hat das Land jedenfalls auf seiner Seite. Das ist die Einschätzung von vielen Juristen. Doch der CDU-Europaparlamentarier David McAllister gibt zu bedenken:
Wenn die Briten EU-Fischern keine Fangmöglichkeiten bieten, werden sie in der Lage sein müssen, den ganzen Fisch alleine zu fangen. So viel Fisch und Chips können die Engländer, Schotten und Waliser gar nicht essen, wie sie dann Fisch fangen würden. Das heißt, die Briten haben ein ureigenes Interesse daran, dass ein Teil ihres Fisches in die Europäische Union auf dem Binnenmarkt exportiert wird.
Möglich, dass Großbritannien die Fischerei in den Verhandlungen opfert, damit die Europäer ihnen in anderen Bereichen entgegenkommen. Zum Leidwesen der britischen Fischer. Doch das Problem besteht auch darin, dass Großbritannien sich zahlreiche Fischbestände mit anderen Ländern teilt. Zum Vergleich, schon die Verhandlungen zwischen Norwegen und der EU über Fischfangquoten hatten sich deshalb in die Länge gezogen. Die Überschneidungen mit Großbritannien sind noch größer. Und wäre das nicht alles schon kompliziert genug, ausgerechnet den Kabeljau, der traditionell für das Nationalgericht Fish and Chips verwendet wird, müssen die Briten größtenteils importieren.
Tja, so verschlungen sind die Wege im Wirtschaftskreislauf. Professor Rolf Langhammer, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glaff.
Die Fischerei ist ein besonders emotionaler Streitpunkt zwischen der EU und Großbritannien, auch von besonderer Symbolik, weil es da ganz unmittelbar geografisch um die Souveränität der britischen Insel geht. Die Geografie spielt allerdings auch im Zusammenhang mit der Behandlung Nordirlands eine Rolle. Darüber haben wir ja in der Sendung schon gesprochen, was die politischen Implikationen angeht. Aber was genau hängt ökonomisch an der Nordirland-Frage?
Nun, da hängt die ganze Zukunft des Abkommens über den freien Handel mit Gütern. Denn in dem Austrittsabkommen ist man natürlich davon ausgegangen, dass es ein Freihandelsabkommen gibt für Güter und zeichnet sich ab, dass es vielleicht dann doch keines gibt. Und das würde bedeuten, dass wenn es kein Abkommen gibt und gleichzeitig gewährleistet wird, dass es nie eine Grenze an oder eine Zollgrenze an der zwischen Irland und Nordirland gibt, dass es dann eine Zollgrenze mitten durch die irische See gibt. Und das wäre natürlich für die nordirischen Parteien, speziell natürlich die protestantische DOP, eine Katastrophe, weil sie dann sagen würde, die Einheit des Vereinigten Königreichs ist nicht mehr gewährleistet. Das heißt, wir haben jetzt schon sporadische Kontrollen, was landwirtschaftliche Produkte anlangt, in der irischen See. Das ist auch von beiden Seiten genehmigt. weil Nordirland noch der Zollunion angehört. Aber wenn Nordirland aus der Zollunion rausgeht, dann gelten trotzdem die Regeln des Austrittsabkommens, das die Binnenmarktregeln für den Güterhandel vorsieht. Und dann würden beide Seiten ja Zölle erheben und die würden dann in der irischen See, müssten die kontrolliert werden. Und das wäre tatsächlich wirtschaftlich eine Katastrophe.
Ein weiterer wichtiger Streitpunkt, wenn es um die Wirtschaft Großbritanniens und der EU nach dem Brexit geht, betrifft staatliche Hilfen für Industriezweige. Premierminister Johnson will den britischen Technologiesektor fördern, um die Abhängigkeit von USA und China zu beenden und möchte das tun, ohne dass die EU ihm reinredet. Was würde es bedeuten, wenn die EU sich darauf einließe?
Das würde bedeuten, dass vielleicht Wertschöpfungszweige, zum Beispiel in der Automobilindustrie, vom Kontinent rüber nach England gingen, wenn England tatsächlich oder das Vereinigte Königreich tatsächlich mit günstigeren Bedingungen für Produktstandards, für Konsumentenstandards und auch für soziale Standards werben würde. Es ist zwar nicht so ganz sicher, ob das wirklich das ausschlaggebende Moment ist für Standortansiedlungen, aber die Briten könnten es versuchen. Und das würde natürlich die Wertschöpfungsketten, die ja gut eingespielt sind auf beiden Seiten des Kanals, mächtig zugunsten der Briten verschieben. Und damit würden natürlich die kontinentalen Produzenten sehr benachteiligt.
Jetzt nehmen wir mal den überhaupt nicht unwahrscheinlichen Fall an, dass es einen Brexit ohne Handelsabkommen gibt. Dann wären ja Großbritannien und die EU immer noch Nachbarn. Eigentlich würden ja enge wirtschaftliche Beziehungen im wahrsten Sinne des Wortes naheliegen. Wird es unter erschwerten Bedingungen weiterhin wirtschaftliche Beziehungen geben?
Natürlich wird es die geben, aber sie wären erheblich teurer und beide Seiten würden verlieren. Die Briten als die kleineren würden mehr verlieren als die EU. Beide würden verlieren, aber man kann nicht davon sprechen, dass man sagt, okay, wir verlieren weniger als die Briten, deswegen ist es ein Gewinn für uns. Das ist absurd. Das heißt, beide Seiten verlieren und der Stärkere, der Größere, müsste im Grunde genommen so weit wie möglich bereit sein, den Briten entgegenzukommen. Es liegt in beiderseitigem Interesse. Man müsste die Sturheit und den Trotz vieler Brexit-Anhänger dadurch versuchen zu überwinden, indem man ihnen doch in wichtigen Fragen entgegenkommt, beispielsweise auch im Bereich der Fischerei, denn diese Fangrechte sind ja vor Jahrzehnten von Briten an die kontinentalen Fischer verkauft worden und die Briten schlagen nun ein neues Arrangement für die Verteilung von Fangrechten vor, das sich mehr nach geografischen Zonen richtet, wo der Fisch sich aufhält. Das würde auch die Briten bevorzugen, das machen auch die Norweger, da könnte man ihnen entgegenkommen und man würde dann natürlich auch die Fangrechte dann jährlich oder kurzfristiger reformieren, als es bisher der Fall war. Also man kann ihnen entgegenkommen, aber es ist ein Pokerspiel und dann leider ist die Situation viel zu ernst, als dass man Poker spielen kann.
Gerade was die Fischerei angeht, das haben wir ja vorhin im Beitrag unserer Wirtschaftsreporterin gehört, wären die Briten ja möglicherweise auch bereit, Zugeständnisse zu machen. Da sind ihnen offensichtlich andere Dinge, Stichwort Nordirland, Stichwort Staatshilfen, Stichwort vielleicht auch Sozialstandards, sehr viel wichtiger. Wenn jetzt die EU jetzt, wie Sie sagen, in dem einen Punkt entgegenkommt, kann das dazu führen, dass die Briten dann auch entgegenkommen? Es kann aber auch die Briten ermutigen zu sagen, okay, dann fordern wir jetzt auch weiterhin auf den anderen Feldern, die uns wichtig sind, Zugeständnisse ein.
Ja, die Briten haben natürlich einen ganz großen Pfund im Ärmel, ein großes Ass und das ist die politische Zusammenarbeit. Die EU ist ja auch eine politische Union und sie möchte natürlich mit den Briten im Bereich der Sicherheitspolitik und der Außenpolitik weiter zusammenarbeiten. Und da sind natürlich die Briten sehr stark, das wissen sie und das ist auch ein Gegenstand dieses Papiers, das vorher schon immer ausgearbeitet wurde, also über die Grundsätze der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das wissen die Briten und das weiß natürlich auch die EU und von da aus wird man es sicherlich versuchen, den Briten in vielen Bereichen entgegenzukommen. Die Fischerei ist nun ein sehr emotional aufgeheiztes Thema wegen der territorialen Souveränität. Dazu kommen dann noch die Diskussionen über die ausschließliche Wirtschaftszone im Nordatlantik. Da wollen natürlich auch die Briten alleine darüber bestimmen. Man könnte ihnen natürlich entgegenkommen in der Fischerei. Nur leider sind auch die Fischereinationen auf der EU-Seite nicht bereit bisher zum Kompromiss. Ihnen steht auch das Wasser im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Halse, weil die Fangquoten aus ökologischen Gründen immer mehr eingeschränkt werden. Und die anderen Nationen der EU, die keine Fischereiflotten haben, natürlich die Binnenländer, zeigen kein großes Interesse, sozusagen den Briten da entgegenzukommen. Mit anderen Worten, die Front der EU steht noch hart gegen die Front der Briten. Man sollte ihnen da eher entgegenkommen als im Bereich der Standards. Denn die Standards sind für den gesamten Industriesektor sehr, sehr wichtig. Und sie sind ganz wichtig dafür, dass es nie Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt. Sonst müsste das an der Grenze kontrolliert werden.
Professor Rolf Langhammer, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank. Nicht nur Fachleute aus der Wirtschaft und der Politik entwickeln seit dem Brexit-Referendum Szenarien von der Zeit nach dem Brexit. Auch der Schriftsteller John Lanchester hat das getan. Und bei ihm ist am Ende die Mauer herausgekommen. Eine Mauer rund um England, die es noch nicht gibt, die wir aber in seinem gleichnamigen Zukunftsroman betreten können.
Auf der Mauer wird ein Tag zu jedem Tag, jedenfalls was das große Ganze anbelangt, wie etwa die Art, wie deine 24 Stunden gegliedert sind, wie deine Pflichten aussehen, wo du hingehst, was du tust und mit wem du es tust. Innerhalb dieses Gerüsts gibt es viele Variationen, aber die Architektur der Tage ist immer gleich. Und so will man es auch haben, denn auf der Mauer sind jegliche Neuigkeiten schlechte Neuigkeiten. Also möchtest du, dass gar nichts passiert. Doch andererseits ist die Sache auch noch etwas komplizierter. Denn irgendwo in den hintersten, dunkelsten Höhlenmenschenecken deines Kopfes gibt es da einen Kobold, der sagt, aber wäre es denn nicht viel interessanter, wenn etwas passieren würde? Wenn sie kämen und du um dein Leben kämpfen müsstest? Wenn du das tun müsstest, wofür du ausgebildet wurdest und vor dem du so große Angst hast, weswegen dich Albträume heimsuchen, aber worauf du auch ein winziges bisschen neugierig bist? Wenn es also so weit käme und du müsstest töten und würdest getötet, wäre es nicht besser, das zu tun und endlich etwas anderes zu spüren als die Kälte und den Hunger und die Langeweile und die Erschöpfung? Du wirst etwas über dich selbst herausfinden. Du wirst herausfinden, wie du dich verhältst, wenn das Schlimmste passiert. Du wirst herausfinden, ob du immer noch du bist.
Geschieden, aber noch nicht getrennt. Das lange Ende des Brexits, der Tag in HR2 Kultur. Getrennt durch einen breiten Tisch, aber nah genug beieinander, um das Weiße im Auge des Gegners sehen zu können, so stehen sie im britischen Unterhaus einander gegenüber. Premierminister Boris Johnson von den Konservativen und Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour Party. Und gerade jetzt, mitten in den Brexit-Verhandlungen, steht der Premierminister zudem noch in den Augen vieler mit dem Rücken zur Wand. Einen Zickzackkurs werfen ihm viele vor, ausgerechnet ihm, der doch beim Brexit immer so zielstrebig gewesen ist. Aber der Brexit wird eben auch noch von anderen Krisen begleitet und überschattet. Beobachtungen unseres Korrespondenten Christoph Heinzle bei einer hitzigen Unterhausdebatte in der vergangenen Woche.
Glückwünsche von Parlamentssprecher Lindsay Hoyland, Oppositionsführer Keir Starmer zum Geburtstag, zum Auftakt des Wortgefechts. Viele freundliche Worte gab es danach nicht mehr im Unterhaus. Der Labour-Chef spricht von einem vergeudeten Sommer mit einer Krise nach der anderen und einer Kehrtwende Boris Johnsons nach der anderen in der Corona-Krise. 12 U-Turns der Regierung lassen einzig auf Inkompetenz in Serie schließen. Das bremst Großbritannien. Wann übernimmt der Premierminister Verantwortung und kriegt die Sache endlich in den Griff? Johnson übernimmt Verantwortung und entgegnet, seine Regierung habe die Lage im Griff. Das Infektionsgeschehen, die Nachverfolgung Infizierter, die Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit und in Schulen, die Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage. Trotz der Negativität und trotz des Dauerfeuers der Heckenschützen der Opposition sehen wir ein Land, das zurück zur Schule und zur Arbeit geht. Wir bringen dieses Land voran, trotz der extremen Schwierigkeiten. Doch aus dem strahlenden Wahlsieger vom Dezember ist inzwischen Mr. U-Turn geworden. Kursänderungen, etwa bei der Maskenpflicht, der Corona-App, beim Schutz der Schüler, haben seinem Image als Macher geschadet. Zuletzt das Desaster um Examensnoten. Ein Algorithmus errechnete zunächst die Noten, weil Corona-bedingt Abschlussprüfungen für die Schüler abgesagt wurden. Ein Reinfall mit massenhaften Beschwerden. Schließlich eine Kehrtwende und neue Noten durch die Lehrer.
Sie either knew of the problem with the algorithm and did nothing, or he didn't know.
Starmer sieht nur zwei Möglichkeiten. Johnson wusste von den Problemen mit dem Algorithmus und tat nichts. Oder er wusste nichts von Problemen, hätte aber davon wissen müssen. Johnson will das nicht hören und nicht beantworten.
We did institute a change. We did act.
Wir haben eine Änderung vorgenommen. Wir haben gehandelt. Die Schüler dieses Landes haben jetzt ihre Noten. Will der ehrenwerte Gentleman denn den Schülern nicht mit mir zusammen für ihre harte Arbeit gratulieren? Ist er nicht meiner Meinung, dass sie diese Noten verdienen?
Der ehrenwerte Gentleman ist sein Widersacher von der Labour Party. Parlamentarisches Protokoll, kein Freundschaftsbeweis. Im Gegenteil, Johnson hält Keir Starmer vor, er unterstütze bis heute den Verbleib Großbritanniens in der EU. Und Johnson unterstellt Starmer Unterstützung der IRA in Nordirland und er wolle, dass Großbritannien die NATO verlässt. Unruhe im Saal angesichts der Angriffe. Starmer lässt sich nur kurz beirren. Es sei doch jedes Mal dasselbe mit dieser Regierung und diesem Premier.
It's the same every time. Pretend the problem doesn't exist. Brush away scrutiny. Make the wrong decision, then blame somebody else.
Erst das Problem leugnen, Überprüfung ablehnen, dann die falsche Entscheidung treffen und jemand anderem die Schuld geben. Das muss sich ändern.
This has got to change.
Johnson kann es weglächeln. Er hat üppige 80 Stimmen Mehrheit im Parlament. Seine parteiinternen Kritiker haben nicht gewagt, ihren Premier offen anzugehen.
Jedenfalls bei dieser Debatte nicht, aber es kann ja noch kommen. Soweit unser Korrespondent in London, Christoph Heinzle, über Premierminister Boris Johnson, den Corona-Krisen- und Brexit-Manager. Professor Anthony Glees, Politikwissenschaftler an der Universität Buckingham, guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wir haben gerade gehört, wie Oppositionsführer Keir Starmer das Muster beschreibt, nachdem die Regierung Johnson seiner Ansicht nach immer wieder vorgehe. Erst das Problem leugnen, Überprüfung ablehnen, dann die falsche Entscheidung treffen und jemandem anderen die Schuld geben. Passt diese Beschreibung gerade auch auf die Probleme des Brexits?
Ja, die Beschreibung ist gut. Es ist aber auch richtig, dass Herr Starmer heute im Unterhaus überhaupt nicht die Frage von Brexit angetastet hat. Und das aus gutem Grunde, denn obwohl Johnson ständig Fehler macht, obwohl er eigentlich total unberechenbar geworden ist, und das heißt, die britische Regierung ist auch unberechenbar, meint Johnson immer, die Macht von Brexit ist eine überwiegende Macht, die Keir Starmer zum Schweigen bringen wird. Und das ist eben die Stärke von Johnsons eigentlich blöde Position.
Das heißt, es wird also gar nicht im Unterhaus ernsthaft darüber diskutiert, ob der Verhandlungskurs, den die Regierung Johnson gerade fährt in den Verhandlungen mit der EU, ob der richtig ist oder falsch?
Eigentlich nicht. Wir müssen abwarten. Wir kommen in eine Zeit in der britischen Politik, wo vieles sich sehr rasch ändern kann. Aber wenn man mit einer unberechenbaren Regierung, mit einer unberechenbaren Premierminister zu tun hat, der, wie Sie in Ihrem Bericht gesagt hat, über eine Mehrheit von 80 im Unterhaus verfügt, dann kann man sagen, die Unberechenbarkeit ist wirklich die große Politik des britischen Staates geworden. Das ist eine, ich würde sagen, es ist eine Revolution, jedenfalls eine Umwälzung, wo die alten Sicherheiten von parlamentarischer Demokratie, von Regierung, von Opposition, vor allem Ding, dass man sie an die Gesetze des Landes und an internationalen Verträgen bindet, das ist alles weggefallen.
Dann begreifen wir doch mal diese Unberechenbarkeit als Herausforderung und versuchen, so wie das weiters möglich ist, soweit es Ihnen möglich ist, zu berechnen, was denn Premierminister Johnsons Ziel sein könnte. Da gibt es ja verschiedene Optionen. Also es könnte sein, dass er das Scheitern der Gespräche erzwingen will. Es könnte sein, dass er umgekehrt die EU zum Einlenken bewegen möchte. Es könnte, wie manche auch sagen, das letzte Aufbäumen vor der Kapitulation sein. Das sind drei sehr verschiedene Wege. Gibt es da einer, dem Sie den Vorzug geben würden bei Ihrer Beurteilung? Ja,
eigentlich nicht. Ich kämpfe persönlich in meinem eigenen Gehirn ständig mit dem, was in Boris Johnsons Gehirn stattfindet. Es kann sein, dass es ihm schlecht geht, dass er nicht gesund ist. Denn er sagt an einem Tag etwas und dann gleich am nächsten Tag wird dementiert, er hätte das nicht gesagt und. Das kann ein Zeichen wirklich von einer Krankheit sein. Es kann sein, dass Boris Johnson selber nicht weiß, was er eigentlich will. Er ist, wie ich gesagt habe, der ist blöd, aber er ist nicht dumm. Er weiß, dass er die Macht behalten muss in den nächsten Wochen und Monaten bis zum 31. Dezember dieses Jahres beruht die Macht Boris Johnsons auf die Leute in seiner Partei, die lieber einen harten No-Deal-Brexit hätten. Das weiß er. Bloß der Nachteil ist, in den kommenden Monaten und Jahren werden die Nachteile von einem No-Deal jedem in Großbritannien klar. Und dann muss Johnson fertig werden mit der Tatsache, dass die Wähler es nicht mehr so richtig finden, was er getan hat. Also diese Schwierigkeit für Johnson ist gut verständlich. Jetzt hart vorzugehen, und Johnson hat gesagt, ein No-Deal ist sehr gut für Großbritannien. Wir werden gedeihen, wenn wir mit einem No-Deal heraus sind. Das hat er gesagt. Die Frage natürlich, wenn No-Deal so wunderbar ist, warum wird mit Herrn Barnier die Verhandlungen gemacht? Aber wie gesagt, das ist eben die Unberechenbarkeit von dem Joker Boris Johnson. Sehr schwer,
ist denn,
einem solchen Mann Politik zu machen.
Sind denn die eigenen Reihen von Boris Johnson, die Tory-Partei, sind die denn berechenbar genug, dass die Rechnung aufgehen könnte, die Sie eben aufgemacht haben, dass es da offensichtlich eine Mehrheit gibt, die den harten Brexit bevorzugen? Kann Johnson sich darauf verlassen?
Es gibt Stimmen in der Tory-Partei. Nicht nur Leute wie Theresa May und John Major, die gegen Johnsons große Politik sich aussprechen jetzt, sondern auch Abgeordnete, die vielleicht in Deutschland völlig unbekannt sind. Tom Tugendhat, Tobias Elwood, zwei führende Tories, die schon Johnson dazu gebracht haben, nichts von Huawei abzukaufen. Die sind Freunde sozusagen von Norbert Röttgen in der politischen Sinne. Aber ob die das Gewicht haben, Johnson von diesem Kurs abzubringen, das glaube ich nicht. Denn Johnson behauptet immer, das, was er macht, das ist der Wunsch des britischen Volkes. Der Brexit ist der Wunsch des britischen Volkes. Natürlich, die Meinungsumfragen sagen gerade 47% der Wähler sind gegen diese Politik jetzt. Nur 31% meinen es die richtige Politik. Und im Nachhinein, er sagt 49%, wir hätten in der EU bleiben sollen, nur 39% wollen noch im Nachhinein den Brexit für gut halten. Also alles ist eigentlich in der Luft. Von einer Stunde auf eine andere kann alles sich ändern. Und mit einem solchen Mann und einem solchen Land eine vernünftige Politik zu machen, da muss man wirklich viel Mitleid mit Herrn Barnier haben.
Schätzen Sie denn den Premierminister so ein, dass es ihm womöglich tatsächlich egal ist, ob bei den Verhandlungen, die jetzt zurzeit stattfinden, am Ende ein Abkommen herauskommt oder nicht?
Ich glaube, er sieht sich, glaube ich, als ein Winston Churchill. 2020 ist für Boris Johnson das, was 1940 für Winston Churchill war. Wenn Boris Johnson einfach von den Verhandlungen weggeht, so meint Johnson heute, dann ist er der Sieger, der die verdammten Europäer besiegt hat. Aber am Tag danach muss er mit der normative Macht des Faktes zu tun haben. Und dann, wenn die Grenzen stoppen, wenn der Wert des Pfundes fällt, ist schon gefallen in den letzten Tagen um 3-4%, wo es Lebensmittel nicht in Großbritannien gibt. Denn um diese Jahreszeit so 60% von dem, was wir essen in Großbritannien, kommt aus der Europäischen Union. Kein Farmer. Diese Sachen, die sind alle sehr, sehr wichtig. Und heute, wo der Wähler, wo wir immer noch in der Europäischen Union sind, faktisch, wie das aussehen wird, wenn wir diese Härte, wobei der Covid natürlich auch wieder ansteigt, das wird für Johnson ein wahnsinnig großes Problem, die man nicht ablachen kann. Er versucht es manchmal alles abzulachen, es ist ihm alles egal. Er hat das, was er immer wollte, im Downing Street zu sein, in Chequers zu sein, ständig auf Ferien zu sein. Aber das, was er, mit dem er was fertig werden muss, kann eine Tragödie für Großbritannien sein. Dann ist es auch das Ende für ihn.
Und dann sollte er sich an Winston Churchill vielleicht auch dahingehend orientieren, dass er schon mal eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede aufsetzt. Vielen Dank an Professor Anthony Glees, Politikwissenschaftler an der Universität Buckingham. Geschieden, aber noch nicht getrennt. Das lange Ende des Brexits. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und, wenn Sie mögen, auch langen Abend.